Also mich hat immer Weiterentwicklung interessiert. Stillstand, blöder Spruch, ist Rückschritt. Ist aber so, ich habe mich immer um Innovationen gekümmert. Und Innovation ist unsere Stärke. Wir entwickeln Produkte, die andere nicht haben. Das ist mein Leitsatz.
Pioniere wie wir. Der Kienbaum-Podcast.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Pioniere wie wir. Heute bin ich zu Gast bei Burkhard Kaiser in Schalksmühle im nördlichen Sauerland. Die Region, die zuletzt immer mal wieder wegen ihrer infrastrukturellen Herausforderungen in den Nachrichten stand, ist Gründungsort und Sitz der Unternehmensgruppe Kaiser. Schalksmühle ist jedoch auch, wie Herr Kaiser es formuliert, das Elektro-Valley Deutschlands. Denn nicht nur das 1904 gegründete Familienunternehmen Kaiser, das unter anderem als Erfinder der heute allgegenwärtigen Hohlwanddose gilt, hat sich hier niedergelassen. Neben dem großen Namen Buschjäger gibt es in und um Schalksmühle viele weitere propere Mittelständler, wie es Herr Kaiser formuliert, die in der Elektrobranche aktiv sind. Neben vielen spannenden Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und die Auswirkungen politischer Entwicklung auf Unternehmen sprechen wir daher auch ausführlich über diese besondere Region und darüber, wie partnerschaftlich bis wettbewerbsgetrieben die Unternehmen hier miteinander umgehen. Freut euch auf einen äußerst sympathischen Gesprächspartner, der heute mit Mitte 60 aus lauter Spaß an der Arbeit, wie ihr sagt, am liebsten noch 50 Jahre weitermachen würde. Der aber gleichzeitig auch Realist ist und daher den Übergang seines Unternehmens schon heute so durchdacht und geplant hat, dass alles für die nächste und übernächste Generation vorbereitet ist. Im besten Sinne des Wortes also enkelfähig. Herr Kaiser, ganz herzlichen Dank, dass wir heute hier bei Ihnen sein dürfen. Ich muss gestehen und schicke es direkt vorneweg, ich fühle mich etwas heimisch. Meine alte Heimat Gummersbach ist nur eine gute halbe Stunde entfernt. Wir haben schon spaßeshalber gesagt und rausgeguckt. Heute ist es mal wieder feucht, fröhlich, ein bisschen nass, ein bisschen grau, etwas hügelig, gleichzeitig wie immer aber in der Region sehr herzlich. Also danke, dass wir heute hier sein dürfen.
Ja, herzlich willkommen bei Kaiser. Wir hatten ja vorher beim Intro schon gesprochen, dass Sie auch Handball gespielt haben, so wie ich auch. Und dass Sie auch schon hier am Lö gegen Schalksmühle gespielt haben, selbst als Handballer. Also von daher passt das. Herzlich willkommen wieder in Schalksmühle.
Ja, genau, die guten alten Zeiten. Ja. Schalksmühle, wenn Sie an Ihre Heimatregion denken, was kommt Ihnen in den Sinn? Was macht das hier für Sie besonders?
Kann ich in zwei Dinge sehen. Einmal ist es Electro Valley. Das ist die Keimzelle der deutschen Elektroindustrie. Die Familie Jäger hier in Schalksmühle, heute Firma Buschjäger, war sicherlich eine der Gründerfamilien für die Elektroinstallation in Deutschland. Und aus Buschjäger sind dann auch Kaiser, Jung, Werker, Rutenbeck und noch andere Firmen entstanden. Also von daher, hier in Schalksmühle ist sicher die Keimzelle, ohne überheblich zu sein, der deutschen Elektroindustrie. Und daraus haben sich viele propere deutsche Mittelständler entwickelt. Das ist das, was den Ort Schalksmühle in Anführungsstrichen von der technischen Seite auszeichnet. Aber ich bin Schalksmühle groß geworden. Ich war hier in der Schule, ich habe hier viele Freunde, ich habe hier gelernt und fühle mich hier wohl. Das ist einfach, ich nehme Sie gerne mal mit dem Mountainbike mit. Danach wollen Sie hier gar nicht mehr weg, wenn Sie jetzt im Augenblick hier durch die Wälder fahren und wie toll das riecht und die frische Luft und wie bunt das ist. Das werden Sie anderswo suchen und müssen Stunden fahren, um das zu kriegen. Und das hat man hier in Schalksmühle im großen Umfeld an jeder zweiten Ecke. Und das macht Spaß. Außerdem wohnen wir zentral. Wir haben eine Stunde zum Flughafen Düsseldorf und Köln, eine halbe Stunde nach Dortmund. Einkaufen bin ich in einer halben Stunde in Dortmund, eine Dreiviertelstunde in Münster, eine Stunde in Düsseldorf. Und danach ziehen wir uns wieder hier zurück und haben Ruhe und Natur. Also von daher fühle ich mich hier sehr, sehr wohl.
Ja, da bleibt ja fast gar kein Wunsch übrig. Ihr, die Zuhörenden, ihr könnt das jetzt hier nicht sehen, aber wenn wir den Blick streifen lassen, es ist so, saftige Grünfarben umkreisen uns. Und hier aufgewachsen zu sein, das ist so, mit dem Fahrrad durch die Region zu fahren, also Empfehlung für alle, schaut mal vorbei. Ja. Sie haben es eben kurz angerissen, das würde uns natürlich interessieren. Wie ging das mit Ihrem Unternehmen los? Was war der Ursprung? Wann wurde der erste Spatenstich hier gesetzt?
Was ich gerade schon sagte, die Firma Jäger.
Gehört heute zur ABB?
Oder? Später wurde es Buschjäger und gehört heute zur ABB, das ist richtig. Mhm. Weinlachin ist ein Unternehmen in Schalksmühle. Und mein Großvater, Walter Kaiser und Ernst Spelsberg, waren beides Mitarbeiter, sowohl im Kaufmännischen als auch im Technischen, bei der Firma Jäger. Und hatten dann den Gedanken, sich selbstständig zu machen. Und haben dann auch mit Unterstützung, wie man das nachlesen kann, der Familie Jäger, finanzieller Unterstützung und auch produkttechnischer Unterstützung, haben die damals Kaiser und Spelsbech gegründet, im Jahre 1904. Und das war die Gründung der heutigen Firmen Kaiser und Spelsbech. Mhm. Und die beiden müssen einen sehr guten Job gemacht haben. Gab dann auch ein bisschen Ärger beim Rückzahlen des Darlehens, weil man, glaube ich, so überhaupt ein böse Zungen, man damals gehofft hat, dass sie es nicht so schaffen, aber den Laden aufbauen, es aber dann finanziell vielleicht doch nicht so schaffen und man das dann, wie man heute sagt, wieder zurückholen kann und die sollten das machen. Nee, die beiden müssen aber so pfiffig gewesen sein, dass sie da wohl so gut gewirtschaftet haben, dass sie relativ bald auch das Darlehen zurückzahlen konnten und dann ihre Selbstständigkeit behalten haben. Und die beiden Firmen haben sich dann auch sehr gut entwickelt. Ja, und mein Vater ist dann kurz nach dem Krieg, als er aus der amerikanischen Gefangenschaft kam, ist mein Vater ins Unternehmen eingestiegen. Und bis 1956 haben mein Vater und dann der Nachfolger von Ernst Spelsbech, Günther Spelsbech, zusammen das Unternehmen geleitet und haben sich dann aber getrennt, weil auf Spelsbechs Seite Kinder kamen und auf unserer Seite auch Kinder geplant waren. Und beide gesagt haben, naja, für ein mittelständisches Unternehmen ist es sicherlich in unserer jetzigen Größenordnung nicht sinnvoll, jetzt auch schon mit 100 Gesellschaftern zu arbeiten und x Zweigen. Und man hat dann 1956 einen sehr fairen Deal gemacht, hat sich getrennt. Auf alten Fotos kann man sehen, man hat das Unternehmen in der Mitte durchgeschnitten. Man sieht auch, wie es hinterher gestrichen war. Man hat die Produkte aufgeteilt, man hat die Mitarbeiter aufgeteilt und hat anschließend noch einen...
Also eine wirkliche Realteilung.
Eine richtige Realteilung, ja. Bis dahin, dass man sich auch gegenseitig 5 Jahre lang einen Bilanzausgleich versprochen hat. Oh ja. Weil man nicht wusste, welche Produktgruppen laufen jetzt wie weiter, wenn man sie auseinanderreißt. Mhm. Und das waren 5 Jahre, hat man sich gegenseitig dann eben die Ertragssituation ausgeglichen. Und heute sind dabei 2 starke, stabile, mittelständische Unternehmen entstanden. Das, glaube ich, war eine sehr, sehr gute Entscheidung damals, sich zu trennen. Und nicht so, wie es heute wäre, hätten wir wahrscheinlich mit unserer Größe 20, 30 Gesellschafter mittlerweile. Und dieses Zusammenführen immer auf die Stammgesellschafter, das macht einen Mittelständler am Ende des Tages stark.
Ja, das müssen wir nachher nochmal aufnehmen. Das ist ja eins unserer großen Themen hier, die Nachfolge. Wie kann man Nachfolge gestalten? Sie haben jetzt auch ein Beispiel genannt. Das haben wir in der Form, glaube ich, so noch nicht gehört. Aber es scheint auch funktioniert zu haben. Das weiß man ja dann immer erst retrospektiv, muss man ehrlicherweise sagen. Aber hier ist es aufgegangen. Ja. Und wie hat es sich dann für Ihr Unternehmen in der heutigen Aufstellung, wie hat es sich dann entwickelt in den Zeiten? Eine Frage, die ich auch habe, ist, vielleicht können Sie uns daran teilhaben lassen. Sie haben gesagt, hier im Electro Valley gibt es viele prominente Player, sicherlich auch stark international unterwegs. Wie hat man sich denn den Markt und die Produkte und all das aufgeteilt? Ist das eine friedliche Koexistenz? Steht man teilweise im direkten Wettbewerb? Wie dürfen wir uns das vorstellen?
Also mit Spelsbech sind wir heute noch in einigen Produktbereichen Wettbewerber. Aber das ist auf Augenhöhe und wir gehen fair miteinander um. Das ist alles ein gutes Miteinander hier in Schalksmühle, wie man bei uns sagt. Nicht Schalksmühle, sondern Schalksmühle. Und ne, das funktioniert. Und jetzt Berker, Jung, Rutenbeck, das ist kein Wettbewerb, sondern das sind Firmen, mit denen wir uns ergänzen. Da sind wir zusammen auch in Kooperationen. Man stimmt sich ab. Wir unterstützen uns auch bei der Kundschaft. Wir machen zusammen Kundenveranstaltungen, die man gemeinsam gestaltet. Also das ist hier in der Gemeinde und in dem Umfeld wirklich ein gutes Miteinander.
Welche Produkte haben sich in den Jahren für Sie als besondere Verkaufsschlager erwiesen? Ich habe mal aufgeschnappt, Sie sind der Erfinder der Hohlwanddose, ist das korrekt?
Ja.
Was ist die Hohlwanddose? Ihr habt das nicht vor Augen, aber das ist hier ein farbenfrohes Spektakel. Und ich habe ja auch einen Installationskatalog vor mir. Also wir wollen ganz tief eintauchen, wir wollen Ihre Welt verstehen.
Was ist eine Hohlwanddose? Ja, das muss man zurückgehen. Das ist auch in den 60er, 70er Jahren gewesen. Da wurde, wenn Häuser hier, die Altbauten, renoviert wurden, dann hatten die ja zum Teil historisch noch krumme Wände. Und das war die Phase, wo dann auch Gipskarton aufkam. Und bei der Bearbeitung von Gipskarton, der wurde dann vor die Mauerwände gestellt, um eine gerade glatte Wand zu kriegen und auch zu isolieren und was dann damals auch schon gemacht wurde. Nur die ursächliche Dose, die Unterputzdose, die war ja im Mauerwerk. Wie komme ich da jetzt dran und wie kann ich dann einen Schalter da befestigen? Und da gab es also riesige Probleme bei der Installation. Da wurde also wirklich rumgefuhrwerkt. Und hat man sich damals hier bei uns im Haus, was Kaiser typisch ist, wir sind Problemlöser für die Elektroinstallation, Gedanken gemacht, wie können wir mit dem Schalter an die Dose kommen? Oder wie kann die Dose zum Schalter kommen? Und da hat man hier einfach unglaublich viel Gedanken gemacht, probiert und ausprobiert und ist dann darauf gekommen, dass man im Grunde in der Gipskartonplatte, die vor dem Mauerwerk steht, im Grunde auch eine Dose braucht. Und die zweite Frage war, schön, wenn da eine Dose ist, aber eine Mauerwerksdose macht man mit Gips früher fest.
Ja.
Wie mache ich denn jetzt eine Dose in einem Loch, in einer Hohlwand fest?
Ja.
Und daraus entstanden ist, dass man ja auch nicht einfach nur da jetzt in den Gipskarton ein Loch reinhauen kann, dann hat man ein undefiniertes Loch.
Ja.
Sondern man kam darauf, man müsste im Grunde die Dose da reinkriegen. Ja, wie kriege ich die Dose da rein? Kam man auf die Idee, dass man da eigentlich einen Lochschneider braucht. Heute nennen wir das einen Fräser. Mit dem Fräser hat man da ein passgenaues, rundes Loch geschnitten und dafür eine Dose entwickelt, die man da reinsteckte. Und dann ging es noch darum, wie kann ich so eine Dose in so einem Loch überhaupt festmachen? Und daraus ist im Grunde die Hohlwanddose entstanden, die von vorne mit dem Halterand und von hinten mit Laschen befestigt wird.
Ja.
Und das war damals die Idee, in der Hohlwand eine Dose zu befestigen, statt im Mauerwerk mit Gips. Und das ist die Geschichte der, ja eigentlich die Basis der Gebäudeinstallation im Bereich der Gipskarton-Elektroinstallation und heute natürlich im Innenausbau mit Fertighäusern, mit Hohlwänden aller Art.
Und wenn Sie jetzt zurückblicken an Ihren Einstieg hier oder noch anders, die erste Berührung mit dem Familienunternehmen, was sind da Ihre Erinnerungen, wenn Sie so zurückblicken? Haben Sie das noch vor Augen?
Ja, viele, viele Dinge. Die Firma war mein Spielplatz. Das Elternhaus war direkt gegenüber der Firma. Das ist so, wie man früher baute. Der Inhaber hatte seine Firma hier im Sauerland bei seinem Fabriksken. Und so war mein Elternhaus war gleichzeitig Verwaltung und Büro.
Das ist aber nicht, wo wir jetzt sind.
Nein, das ist unten in Schalksmühle in der Jahnstraße gewesen, im Zentrum. Und da war unser Wohnhaus, war gleichzeitig Verwaltungsgebäude. Da war Buchhaltung drin, Vertrieb, Einkauf. Und oben drüber wohnten wir.
Mhm.
Und wenn ich aus dem Fenster guckte, guckte ich immer auf unser Fabriksken. Und ja, das war mein Spielplatz. Wenn ich Samstag, Sonntag meinen Vater gesucht habe und der war nicht da, dann war der im Büro. Und dann gingen wir eine Etage runter und da saß da mein Vater am Samstag und Sonntag und machte so seine Hausaufgaben. Und dann waren wir automatisch im Büro. Und gegenüber war die Produktion und da haben wir Verstecken drin gespielt. Gegenüber wurde die LKW, der wurde gewaschen. Das war für mich immer das Größte, wenn ich unseren LKW mit waschen durfte. Und später bin ich dann auch in Ferienarbeit unseren LKW auch mal selbst gefahren.
Ja.
Und habe Ware ausgeliefert hier im Großraum zu Kunden. Ja, das hat immer Spaß gemacht, da auf dem Bock zu sitzen.
Und wir ist in dem Fall Ihre Geschwister? Haben Sie, oder Freunde oder beide? Oder wer ist da so rumgeflitzt?
Einmal mein Bruder Ulrich,
der
2 Jahre jünger ist als ich.
Ja.
Der war natürlich da.
Ja.
Und dann waren viele, viele Freunde aus der Schule da.
Ja.
Aber in unserem Haus wohnten unten auch noch Mitarbeiter. Mit denen waren wir eng immer verbunden. Mit den Kindern der Mitarbeiter haben wir gespielt. Wir hatten immer nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher, weil mein Vater immer noch gespart hat. Aber ein Mitarbeiter aus dem Werkzeugbau, der hatte immer schon einen Farbfernseher. Dann sind wir immer rübergegangen, haben den Farbfernseher bei unserem Mitarbeiter uns angeguckt, weil wir keine Lust hatten, schwarz-weiß zu gucken. Also das sind so Geschichten, die sich dann wirklich im Unternehmen abgespielt haben, weil der auch in einer Dependance im Unternehmen mit seiner Familie gelebt hat. Und das waren gute Freunde von mir.
Und Ihnen erschloss sich dann auch, was das Unternehmen machte, weil Sie es ja immer direkt sahen? Oder haben Sie dann auch Familiengespräche rund um den Betrieb geführt? Wie war das?
Einem Unternehmerhaushalt ist die Firma Tagesgeschäft. Die wird beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen und am Wochenende wird das besprochen. Erstens, dass man Stimmungslagen meines Vaters mitkriegt.
Mhm.
aber auch er uns immer berichtet hat, was läuft nicht, wo ärgert er sich nicht, wo haben wir Erfolge, was läuft nicht so rund. Also da waren wir ja immer drin und ich meine, wir haben ja auch immer gefragt, was war heute, gibt's was Neues? So wie meine Kinder mich heute auch jeden Abend fragen, Papi, was war heute? Was gibt's Neues, was hast du gemacht? Also das ist Familieninhalt, ist das. Und von daher, auch wenn ich rausgegangen bin, ich stand ja immer vor der Firma. Und wir haben Verstecken in der Firma gespielt. Das war ja zwischen den vielen Kartons, in den ganzen Etagen, mit den ganzen Ecken konnte man das wunderbar machen. Mhm. Also das war schon in jungen Jahren unter 10, sind wir immer durch die Firma getobt.
Und jetzt haben Sie es kurz angedeutet, das handhaben Sie heute auch noch so, ja? In Ihrer Familie
ist das. Jeden Tag wird darüber abends gesprochen, am Wochenende gesprochen. Auf welchen Reisen bin ich, was habe ich gemacht, wie laufen die Themen, an welchen Themen sind wir gerade dran, was läuft gut, was läuft nicht gut, geht mir gerade die Nackenhaare hoch. Also, das merken die Kinder ja, wenn ich abends nach Hause komme. Papi, war heute irgendetwas? Also das, aber da, ich denke, das ist anderswo ähnlich, denke ich mir.
Ist diese innige Verbindung zwischen Ihren Mitarbeitenden und auch dem Ort nach wie vor so geblieben? Also ich habe irgendwo aufgeschnappt, so ein Bonmot hier, manche Mitarbeitende sind mit einem Kaiserschnitt geboren, also man beginnt die Karriere hier und geht auch in Rente. Ist das nach wie vor noch so oder haben Sie mittlerweile eine Größe erreicht? Oder die Arbeitswelt sich ja vielleicht auch so verändert, dass das nicht mehr gang und gäbe ist?
Na, wir haben noch einige Mitarbeiter hier, die wirklich sagen, ich bin mit dem Kaiserschnitt geboren. Und die haben auch wie ich blaues Blut. Also von daher passt das absolut hier. Die sind hier reingekommen, haben ihre Lehre gemacht und sind dann hier auch aufgestiegen. Und sowohl in der Technik als auch im Kaufmännischen haben wir Mitarbeiter, die wirklich vom Azubi bis zum Gesamtvertriebsleiter Kaiser jetzt hier aufgestiegen sind, weil ihnen einfach die Arbeit bei uns Spaß macht und die Branche Spaß macht. Auch in der Technik haben wir Familien, die in der zweiten, teilweise in der dritten Generation hier sind, wo vom Vater auf den Sohn und manchmal dann auch auf den Bruder, dann war der Bruder war auch hier. Also das ist dann schon auch sehr familiär. Ob das jetzt auf Dauer immer so bleibt, weiß man natürlich nicht, weil sich das ganze Leben natürlich auch in Schalksmühle verändert hat. Aber früher lebte man ja hier am Standort und blieb auch am Standort. Heute ist das natürlich alles nationaler und offener geworden und vielleicht auch sprunghafter als früher. Aber das ist dann halt so. Aber es sind auch viele Leute hier, die wirklich ab 10 Jahre aufwärts im Augenblick hier sind, 20 Jahre, 25 Jahre. Ich glaube, der Älteste ist mit 47, 49 Jahre bei Kaiser. Also das ist schon, dass wir auch Bindungspotenzial haben.
Sie sind gute 40 Jahre hier aktiv. Passt das zeitlich?
Müsste ich nachrechnen, aber ich habe 85 angefangen.
Ja, aber ja,
geht auf die 40 zu.
Bevor Sie hier angefangen haben, haben Sie auch noch mal eine andere Karriere zumindest ins Auge gefasst. Sie haben gerade gesagt, blaues Blut, aber wir haben auch gelernt, Sie haben Benzin im Blut. Sie sind ein Autoliebhaber wahrscheinlich auch damals schon gewesen, heute immer noch. Aber Sie sind richtig auch dem Motorsport, sind Sie nachgegangen. Wie ist denn eigentlich Ihr Einstieg hier erfolgt? Und was haben Sie so gemacht? Also zur Schule gegangen, hier aufgewachsen, Abschluss in der Nähe, ich glaube in Lüdenscheid. So, und dann, wie ging es dann weiter?
Ja, dann habe ich mein Studium angefangen, BWL. Ich hatte dann aber auch einen Freund, der hier so Bildersuchfahrten rund um den Kirchturm machte und sagte, komm noch mal mit. Ach, eigentlich interessiert mich das nicht. Und dann bin ich doch mal mitgekommen. Und dann sind wir hier wirklich durch die Gegend geknattert. Und das hat dann doch mehr Spaß gemacht, als ich gedacht habe. Und so hat sich das entwickelt. Mehr Bildersuchfahrten. Dann haben wir auch mal Rallyes mitgemacht, wo man auch auf Geschwindigkeit fahren konnte. Mal hier da eine Wertungsprüfung. Und das hat sich immer weiterentwickelt, bis ich dann meinen alten Käfer im Überrollbügel zum Rallywagen umgebaut habe und dann sind wir hier durch Sauerland gestocht. Und das hat sich dann weiterentwickelt, dass ich dann auch größere Rallyes gefahren bin und dann Rallyes gefahren bin, wo es wirklich nur noch auf Geschwindigkeit ging. Und das hat sich immer weiterentwickelt, bis hin, dass ich an einem Nachwuchscup teilgenommen habe, den ich dann gewinnen konnte und dann das große Glück hatte, was jeden jungen Motorsportler natürlich total begeistert, dass man dann in einem Werksteam gefördert wird. Und das war ein kostenloses Autorennen fahren, Rallye fahren. Und das war natürlich der Traum der schlaflosen Nächte. Und ja, das hat sich dann immer weiterentwickelt und dann sind wir auch Deutsche Meisterschaft gefahren. Bis ich dann zu dem Punkt kam, dass es vielleicht auch nicht ganz schlecht wäre, mal eine Entscheidung zu treffen. Willst du das jetzt professionell machen? Mit all den Risiken, die da drin sind, weil man sieht das immer nur Michael Schumacher und Co., die da mit Top-Gehältern unterwegs sind. Man sieht aber nicht die sich da auch tagtäglich rumquälen und irgendwo sehen müssen, dass sie ihren Job behalten. Also das wird immer dabei vergessen. Und habe mich dann aber doch dafür entschieden, dass ich eigentlich mein Grundsatz, Traum, hier ins Unternehmen einzusteigen, dass ich den jetzt forcieren will. Und habe dann gesagt, komm, konzentrier dich auf das Wesentliche und kümmere dich um das Fabriksken. Mein Vater ging dann auch langsam auf die 70 zu. Und ich wusste, komm, jetzt wird Zeit, dass du fertig wirst und den Einstieg in die Wand schaffst. Ja, und dann habe ich Motorsport aufgehört und hat bestimmt 10, 15 Jahre bin ich nicht gefahren. Und dann hat mich wieder ein Freund angesprochen, ob ich nicht mal Lust hätte, mit zum Nürburgring zu kommen. Und dann habe ich gesagt, nee, das lässt du mal schön. Weil das ist wie so ein Herpes. Spätestens wenn du wieder das Öl riechst, dann geht's wieder los. Also von daher habe ich gesagt, nee, komme ich nicht mit. Aber dann bin ich doch schwach geworden, bin mal mitgekommen. Und der fuhr am Nürburgring Langstreckenrennen. Und ist der Herpes, wie ich gerade schon sagte, ist dann doch wieder ausgebrochen. Dann habe ich da wieder, doch sind wir eingestiegen. Und dann bin ich jahrelang Rundstrecke, Langstreckenrennen auf dem Nürburgring gefahren, 24-Stunden-Rennen und so ein Spaß. War eine total coole Zeit, hat richtig Spaß gemacht. Aber nebenbei eben schon auch sehr intensiv das Unternehmen vorangetrieben. Und Motorsport war dann Nebensache.
Hobby, ja. Also Spaß. Ihr Vater, sagten Sie, ging so langsam auf die 70 so. Und wie alt waren Sie damals beim Einstieg?
1985, bin 1957 geboren.
Ja.
War ich dann, nach Adam Riese war ich dann 28. Und habe dann hier im Unternehmen ein Studium weitergemacht, habe das dann aber erweitert zu einem dualen Studium. Dann in Bochum BWL studiert und habe hier eine kaufmännische Lehre im Haus Kaiser gemacht. Und das war dann Ende Motorsport, Einstieg hier ins Unternehmen. Und bin dann viele, viele Jahre mit meinem Vater und seinem Management-Team hier parallel gelaufen und hatte sehr, sehr gute Ziehväter im Kaufmännischen, in der Technik und auch im Vertrieb. Und habe da sehr viel hier gelernt von erfahrenen Managern, die mein Vater an seiner Seite hatte und natürlich auch von ihm. Und dadurch, dass ich meine kaufmännische Lehre hier gemacht habe, bin ich durch sämtliche Abteilungen gelaufen und habe unseren Laden wirklich von der Pike auf kennengelernt. Und das hilft mir auch heute noch, dass ich viele Dinge weiß, die mir helfen.
Ich habe hier noch was Schönes aufgeschnappt. Also mit Ihrem Namen, da kann man ja auch viele Wortspiele machen. Der Kunde ist König, Sie sind Kaiser.
Ja.
Wenn Sie mal die vergangenen Jahrzehnte Revue passieren lassen, von Ihrem Einstieg, dann den ersten Jahren bis auch der Marktstellung heute, neue Märkte, die Sie erschlossen haben, Zukäufe, die Sie getätigt haben, Portfolioerweiterung. Sie haben auch jüngst ja ein neues Geschäftsfeld, jetzt durch einen Zukauf, haben Sie gesagt, im Connectivity-Bereich auch mit und durch Kaiser lanciert. Was hat sich da so getan? Wie schauen Sie zurück? Und was ich auch toll finde, vielleicht können Sie das mit ausführen, Sie scheinen es ja auch immer geschafft zu haben, Innovation in den Markt zu tragen. Also es wird ja nicht bei der Rubandose geblieben sein, sondern weitere Themen dazugekommen sein. Was prägt das Unternehmen, aber auch, wie ist die Kundenstruktur? Was ist passiert in den vergangenen Jahrzehnten?
Also mich hat immer Weiterentwicklung interessiert, Stillstand, blöder Spruch, ist Rückschritt. Ist aber so, ich habe mich immer um Innovationen gekümmert. Und Innovation ist unsere Stärke. Wir entwickeln Produkte, die andere nicht haben. Das ist mein Leitsatz. Das heißt für mich, wenn irgendjemand eine Tasse entwickelt und kriegt da ein Patent drauf und 3 Jahre später machen wir dann auch eine Tasse, dann ist das für mich keine Innovation, das ist eine Kopie. Nur weil es bei mir neu ist, ist zwar für uns eine Innovation, aber es ist keine Innovation, das ist ein neues Produkt, was ich habe. Und Innovation ist ein Produkt für mich, das gibt es noch nicht. Und das entwickeln wir, das können wir patentieren und es führt zu Umsatz und Ertrag. Ansonsten ist es eine tolle Idee, die mich aber nie weiterbringt. Also eine Innovation muss ja auch sich in Euro ausdrücken, damit es hier wirklich Spaß macht. Und das hat mich immer getrieben, mich und die Mannschaft nach vorne zu ziehen und zu treiben. Was können wir innovieren? Und Innovation ist für mich etwas, das betrifft das gesamte Unternehmen. Innovation ist nicht nur Produktentwicklung oder Themenentwicklung, sondern ich kann innovieren im Werkzeugbau, ich kann innovieren in der Spritzerei, ich kann Prozesse, Abläufe in der Fertigung innovieren, aber ich kann mich auch eben mit Überdenken von Prozessen im Kaufmännischen immer nach vorne bringen. Also deswegen sage ich immer, Innovation betrifft das gesamte Unternehmen. Und das treibt mich, und das ist auch mein Wording, ich mag das nicht so, immer diese englischen Begriffe, wo hinter die Hälfte nicht versteht, was man damit ausdrückt. Aber das ist das, was ich auch ins Unternehmen immer reintreibe und die Leute abhole und den Leuten auch mitgebe. Und das habe ich über die vielen Jahre hingekriegt, dass alle so denken bei Kaiser, was können wir entwickeln, was können wir verbessern, wie können wir uns in der Fertigung optimieren. Da denken alle dran mit und alle sind auch begeistert, dass wir immer irgendwas finden, wo wir uns optimieren, rationalisieren, wo wir Effizienzsteigerungen finden und eben auch immer wieder neue Produkte, neue Themen, neue Geschäftsfelder. Und ja, das will ich auch noch ein bisschen pushen.
Und was ist Ihr Antrieb? Also ist das die Neugierde? Ist das die Lust, neue Dinge zu entwickeln, auch daran Spaß zu haben, dass das dann funktioniert? Was sind so Ihre Motivatoren, die Sie da treiben?
Ich bin irgendwie so ein technischer Kaufmann oder ein kaufmännischer Techniker ein bisschen. Jetzt nicht in der Tiefe, aber ich kann mir eben gewisse Dinge auch ganz gut vorstellen, wie sie ablaufen könnten. Und meine Stärke ist dann auch, mal dumme Fragen zu stellen und Anregungen zu geben, wo dann die Spezialisten drüber nachdenken, die es richtig können. Aber dieses mit dummen Fragen motivieren, in Anführungsstrichen dummen Fragen, das hilft vielfach, aus diesem eingefahrenen Fahrwasser auch rauszukommen. Weil man dann sagt, naja, was will der da eigentlich von mir? Aber wenn man mal drüber nachdenkt, dann merkt man plötzlich, vielleicht gar nicht mehr so falsch, darüber auch nachzudenken. Und das sind sicherlich Dinge, die mir und uns geholfen haben, uns immer weiterzuentwickeln und auf neue Dinge anzuspringen. Also ich verändere auch gerne und mache gerne Neues, wobei ich auch gerne bewahre, nämlich die guten, stabilen Dinge oder das, was auch Stil hat oder was auch unsere Firmenkultur ist.
Ja, wie würden Sie die beschreiben? Wir sprechen ja hier gerne über Führung, über Kultur, gelegentlich auch über Transformation. Gab es da auch mal Phasen, wo Sie nicht nur innoviert haben oder innovieren durften oder sich evolutionär weiterentwickelt haben oder wo Sie mal vielleicht sehr harte Entscheidungen getroffen haben und gesagt, einen Geschäftsbereich, den können wir so nicht fortführen, wir müssen in andere Felder hineingehen. Wie ist so die Kultur hier bei Ihnen? Wie gehen Sie mit solchen Themen um?
Die Kultur ist eigentlich, es geht nach vorne.
Das wäre doch mal was für Deutschland, oder? So eine Leitkultur für Deutschland.
Also da würde ich einigen Herren gerne mal helfen, vielleicht mal hier bei uns 4 Wochen mitzuarbeiten, damit sie mal wissen, was einfach in einem Industrieunternehmen wirklich abgeht und nicht mit theoretischen Modellen uns alle verrückt zu machen. Das ist ja im Augenblick auch wieder auf höchstem Niveau katastrophal. Aber ich sage immer, wir haben hier einen Mikrokosmos. Und der Mikrokosmos ist erstens meine Familie, zweitens meine Firma und drittens ich. Am Makrokosmos kann ich nur begrenzt etwas ausüben. Und muss halt mit meinem Mikrokosmos muss ich sehen, dass ich in dem Makrokosmos gut klarkomme. Und da einige Herren beratungsresistent sind und einige Damen übrigens auch, bei der Gleichheit muss man ja heute immer alle erwähnen, konzentriere ich mich schon sehr stark auf uns und versuche unter den gegebenen Rahmenbedingungen das Beste für Familie, Freunde, Firma und mich rauszuholen. Und damit sind wir alle hier bei Kaiser sehr, sehr gut gefahren.
Das ist ein spannendes Thema, das Sie anschneiden. Ich spüre, wir könnten natürlich jetzt auch auf den politischen Pfad gehen, das machen wir aber nicht. Was mich aber interessiert ist, insbesondere vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen in Deutschland, auch für produzierende Unternehmen. Jetzt gibt es ja hier, das habt ihr alle schon mal gehört, auch infrastrukturell große Herausforderungen. Die Brücke in Lüdenscheid ist mittlerweile berühmt-berüchtigt geworden. Wann wird die wiederhergestellt sein, diese Verkehrslinie?
Wenn alles so läuft, soll 2026 eine Hälfte der Brücke stehen und die soll dann in beide Richtungen befahrbar sein.
Ah ja, also das Thema Infrastruktur ist ein großes, aber es geht ja auch immer wieder um die Frage der grundsätzlichen Belastung für die Unternehmen, für die Betriebe. Wie schauen Sie darauf? Was macht das mit Ihrem Unternehmen? Und vielleicht auch Plänen, wo Sie Ihre Aktivitäten zukünftig drauf ausrichten?
Wir sind natürlich hier sehr regional angebunden und finden auch viele Mitarbeiter hier aus der Region. Aber es kommen auch viele Mitarbeiter aus dem Süden über die Autobahn hier hoch und auch aus dem Norden, aus dem Ruhrgebiet hierher. Für die ist das natürlich fatal im Augenblick, morgens und abends entweder durch ganz Lüdenscheid fahren zu müssen und die sich hierher zu stauen oder auf der Autobahnbrücke eine halbe Stunde zu stehen, bis man da weiterkommt. Also das, was da den Menschen hier zugemutet wird im Augenblick, das ist vielen, glaube ich, gar nicht so ganz klar. Und dass überhaupt so weit gekommen ist, würde in einem mittelständischen Unternehmen so nicht passieren, weil wir haben eine sogenannte vorbeugende Instandsetzung, damit unsere Maschinen gar nicht erst so ein Desaster erleben. Mhm. Und da würde ich eben auch sagen, einige Herren und Damen aus der Politik sind eben sehr weit weg vom normalen unternehmerischen Denken. Das ist Parteipolitik und Theoretisiererei, und da täte es uns sehr, sehr gut, wenn wir mal wieder eine Regierung hätten, die sich auf Deutschland konzentriert.
Ein Punkt, der aber noch wichtig ist, weil man das auch immer wieder lesen kann, mich interessiert einfach Ihre Live-Stimme dazu, sind die Rahmenbedingungen jetzt hier für Sie als produzierendes Unternehmen so schlecht, dass Sie sagen, Sie halten den Betrieb zwar aufrecht, aber Sie würden keine zusätzlichen Investitionen tätigen? Klammer auf, wir wissen, das stimmt nicht, weil hier bald ein Spatenstich ansteht, während wir sprechen. Aber worauf ich hinaus will, ist, Sie sind ja auch international und auch in Europa unterwegs. Jetzt haben Sie natürlich auch mit anderen Ländern dazu. Auch spannend. Sie haben in den vergangenen gut 20 Jahren verschiedene Tochtergesellschaften hinzugekauft. Damit haben Sie ja auch einen schönen europäischen Blick und können ja sehr klar abschätzen, was funktioniert dort nicht, was funktioniert bei uns, was funktioniert hier nicht. Mich würde einfach interessieren, wie Sie da drauf schauen. Rahmenbedingungen, Abgabenlast, Stromkosten, auch das Thema Fachkräftemangel liest man immer wieder. Beeinträchtigt Sie das so sehr in Ihrem unternehmerischen Schaffen, dass Sie sagen, mir reicht's, ich konzentriere mich auf die internationalen Aktivitäten oder nicht?
Das ist schwer. Die Antwort ist schwer, weil es immer ein sowohl als auch gibt. Man muss schon eins sehen, wir in Deutschland können uns glücklich schätzen, dass wir in Deutschland wohnen. Sobald man über die Grenze fährt, sieht das in einigen Ländern auch nicht gerade besser aus. Mhm. Und wenn ich mit den Geschäftsleitungen meiner Häuser in Holland, Belgien, in der Schweiz oder auch mit meinen Handelsvertretungen im Ausland rede, die haben ja alle Theater. Ist ja nicht so, dass es in Holland, Belgien, Schweiz keine Regularien gibt, wo die auch schimpfen, was da ihre Regierungen gerade machen. Am Ende ist es, glaube ich, eine Frage des Taschenrechners, ob es sich rechnet und lohnt, grundsätzliche Veränderungen zu machen. Aber wir sind hier am Standort so durchorganisiert und so durchrationalisiert, dass für mich eine Verlagerung nach Polen im Augenblick zum Beispiel nicht ansteht. Denn viele Dinge sind ja auch Weltmarktpreise. Spritzmaschinen kosten mehr oder weniger im Ausland das Gleiche. Kunststoffe, Metalle kosten mehr oder weniger das Gleiche. Es sei denn, man kann irgendwo in China billig einkaufen. Also manche Dinge relativieren sich dann auch im Internationalen. Wenn man natürlich viel Handarbeit hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es sich lohnt, in Länder zu gehen, wo einfach die Lohnkosten niedrig sind. Aber wir sind so maschinengetrieben und durchrationalisiert, dass das für mich keinen großen Vorteil hat. Mhm. Aber ich bin in den 4 Ländern überall vor Ort auch mit Produktion vertreten. Und das hilft mir, Logistikkosten zu sparen und am Standort in den Ländern auch die Rahmenbedingungen, die in den Ländern sind, einfach mitzunehmen. Von daher gibt es für mich im Augenblick keinen Grund, mich hier ernsthaft zu verlagern. Zumal wir hier von der Gemeinde auch eine gute Unterstützung haben. Wir haben eine sehr gewerbe- und industriefreundliche Gemeinde, wo auch der Bürgermeister und die Parteien auch mithelfen, dass es ihren Fabriken weiterhin gut geht. Auch die ganzen, die haben es gerade angesprochen, wir werden jetzt hier hinten unsere Produktion nochmal um 10.000 Quadratmeter erweitern und auch hier unser Bürogebäude werden wir verdoppeln. Das ist jetzt bis 2026, 27, je nachdem, wie schnell das jetzt geht, ist das geplant. Und von daher ist das ja im Grunde schon auch ein Bekenntnis zum Standort. Aber es heißt nicht, dass wir uns nicht auch international weiterentwickeln, nur nicht durch Produktionsverlagerung, zumindest im Augenblick nicht.
Trotzdem fand ich, Sie haben einen schönen Punkt genannt. Vielleicht müssen wir uns bei aller berechtigten Kritik, die ich mit Ihnen teile, an der Standortpolitik manchmal doch auch daran erinnern. Die Wiese ist nicht überall grüner. Auch andere Länder haben Herausforderungen, gewisse Dinge hier in Deutschland. Da dürfen wir auch wieder zu schätzen wissen.
Aber ja, den Maulwurfshügel sieht man immer erst, wenn man draufsteht.
Ja. Aber es ist ja eine potenzialorientiertere Betrachtung. Ich denke, wir teilen alle das Gefühl, dass es besser laufen könnte. Und dafür wollen wir die Energie einsetzen. Eine Frage habe ich noch zu Ihrem Geschäft. In welchen Ländern distribuieren Sie? Wo sind Sie unterwegs? Sie haben gerade von den Tochtergesellschaften gesprochen. Und sind Sie beispielsweise auch mit den Produktkategorien, die Sie haben, vor Plagiaten gefeit oder sind Sie betroffen? Was macht das mit Ihnen? Wie schaut es aus?
Also wir sind in ganz Europa vertreten, meistens durch Importeure oder Handelsvertreter, auch in Osteuropa, waren wir gut vertreten. Also das ist im Augenblick durch den Ukraine-Krieg natürlich alles belastet. Aber wir sind mit 4 eigenen Unternehmen in Europa und Importeuren sind wir gut aufgestellt. Und das wollen wir auch weiterentwickeln. Mit den Produkten, das sind natürlich vordergründig einfach herzustellende Produkte. Mhm. Der Charme liegt im Detail, dass es eben dann doch nicht so einfach ist, uns zu kopieren. Wir werden natürlich kopiert, aber wir sind auch sehr stark, Produktentwicklung so zu betreiben, dass wir das durch Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster und Patente unsere Produkte schützen. Mhm. Klar gibt es dann immer noch abgewandelte Produkte, aber wir legen immer auch höchsten Wert auf gute Materialien, auf Qualität. Und das zeichnet Kaiser seit 120 Jahren aus. Und das weiß unser Handwerk. Und wir üben nicht am Kunden, sondern wir üben hier. Und wenn Produkte von uns das Werk verlassen, dann weiß der Handwerker, dass die Produkte ausgereift sind. Und deswegen, klar, wir werden immer wieder kopiert. Kopieren ist nicht das Schlimme, aber das Kopieren ist schlimm, wenn dann sich Firmen eben mit ihren Preisen 20-30% unter uns legen. Aber das ist natürlich auch leicht, wenn man kopiert, als wenn man eine Produktentwicklung mitführt, die eben ununterbrochen sich auch Gedanken macht, was braucht die Elektroinstallation von morgen. Und das ist das, was meine Mannschaft, was mich treibt. Wir sind Problemlöser. Mhm. Naja, wir sind sogar Problemsucher. Wir gucken, wo sich ein Handwerker auf den Daumen haut und ganz laut schreit. Mhm. An der Stelle sage ich immer, da müssen wir ansetzen und müssen sagen, warum hat er das gemacht? Warum hat er sich auf den Finger geklopft? Und wie hätten wir das vermeiden können? Das übersetzt, wo hat ein Handwerker Probleme? Wo ist die Elektroinstallation? Hat die sich verändert? Was könnten wir dem Handwerker an Produkten bieten, dass sein Lebensalltag, seine Arbeit effizienter ist, schneller ist? Und das ist das, was uns treibt. Und daraus sind eben unglaublich viele Produkte mit Nuancen, die das tägliche Arbeiten fürs Elektrohandwerk erleichtert. Und das ist das, was uns hier treibt, Produkte zu entwickeln, die unserem Elektrohandwerker das Leben erleichtern.
Welche Rolle spielt Digitalisierung für Sie im Geschäft? Ich habe gelernt, Sie haben einen Digitalbeauftragten hier mit im Unternehmen. Sie sind ja in den Gebäuden und wo auch immer Sie unterwegs sind, gibt es ja auch hier dieses Thema Building Information Modeling. Was bedeutet das für Sie? Können Sie uns daran teilhaben lassen?
Also erstmal fahre ich den Begriff Digitalisierung mal ein bisschen runter. Das ist dann nach Industrie 1, 2, 3, 4.0 ist es jetzt Digitalisierung.
Sind wir schon bei generativer KI.
Ich finde das wunderbar. Ich habe vor 20 Jahren schon digitalisiert. Da habe ich hier schon ein BDE-System eingeführt. Mhm. Ein BDE-System war damals schon Digitalisierung. Was ist Digitalisierung? Das ist eine Optimierung von Prozessen mit Hilfe von Software. Das ist nicht mehr und nicht weniger. Also da kann man sich natürlich jetzt mit brüsten, wer alles digitalisiert. Wir haben seit Jahren SAP eingeführt. Wir sind in der Gruppe miteinander vernetzt, alle Firmen miteinander. Mhm. Wir sind alle auf dem gleichen System. Wir haben in der Fertigung, wie gesagt, vor Jahren schon Systeme eingeführt, wo wir uns unsere Prozesse optimieren mit IT. Das ist Digitalisierung. Und ja, jetzt KI'n wir wahrscheinlich auch demnächst. Wir haben jetzt auch eine Gruppe eingeführt, die sich schon mit KI auseinandersetzt. Aus jedem Unternehmen sind IT-Spezialisten oder Fachkräfte. Ja. Haben wir ein Team zusammengeführt, die sich jetzt mit KI beschäftigen. Was immer das wird. Am Ende des Tages ist es auch wieder für mich das Nutzen von kluger Software, um Prozesse zu optimieren. Und das machen wir schon seit Jahren. Nur entwickelt sich im Augenblick die Software scheinbar deutlich anders und schneller und wird uns da noch eine ganz andere Hilfestütze geben, um unsere Wege intern und auch nach extern zum Kunden in Richtung BDE-Systeme und in Richtung Anbindung unserer Kundschaft an unsere Softwareplattformen und den gemeinsamen Austausch. Das werden wir optimieren in den nächsten Jahren.
Ja.
Und deswegen habe ich da auch einen Digital Officer, wie man das heute neudeutsch sagt, eingestellt, der diese Dinge wirklich nach vorne treiben soll und sich ganz gezielt um die Optimierung unserer Prozesse, unserer IT, unserer Software und am Ende unserer Digitalisierung mithilfe von KI weiterentwickeln soll.
Hab noch ein schönes Thema für Sie, bevor wir zum Ende ankommen. Haben Sie denn auch einen Sustainability Officer? Das Thema Nachhaltigkeit, Sie gucken mich schon so an.
Ich bin hier im Sauerland, wir reden Deutsch.
Ja, eine Nachhaltigkeitsbeauftragten oder Beauftragte.
Ja.
Was bedeutet das Thema für Sie?
Das fällt mir sehr schwer, da ruhig bei zu bleiben.
Ja, deshalb habe ich gefragt.
Also das, was jetzt mit CSRD auf uns zukommt, ist für mich das neue ISO 9000. Da hat auch wieder jemand was entwickelt. Meiner Meinung nach hat das mit Umweltschutz nur begrenzt zu tun. Das ist eine riesen Doktorarbeit für die Unternehmen. Das kostet ein Schweinegeld und hat meiner Meinung nach, solange bei McDonald's weiterhin die Tüten aus dem Fenster geschmissen werden, wie ich es heute Morgen gesehen habe, ist das wirklich schwierig, das unter Umweltschutz laufen zu lassen. Es hilft uns sicherlich, hausintern gewisse Dinge auf eine andere Ebene zu bringen. Aber ich habe bei uns immer schon nachhaltig gewirtschaftet. Nachhaltig wirtschaften muss man, wenn man das kleine Einmaleins des BWLs macht, dann muss man sich Gedanken um Ressourcen machen. Das haben wir immer schon gemacht. Wir haben hier bei uns schon vor 10, 15 Jahren ein Blockheizkraftwerk installiert, um unsere Strom- und Gaswerte zu optimieren. Und wir legen jetzt auch sehr, sehr viel Wert bei unserem Neubau, um uns wirklich umwelttechnisch auf Vordermann zu bringen. Aber dieses CSRD und dieses ESG, das sind natürlich verordnete Dinge, wo man eigentlich nur schreien kann. Ich glaube, da ist von denen, die das verordnen, keinem klar, was das für einen Mittelstand eigentlich bedeutet, was das an Kostentreiber ist. Es wird sicherlich umwelttechnisch helfen, wo nicht drauf geachtet wird. Aber es ist für mich jetzt nicht gerade das Thema, wo ich sage, am Ende des Tages ist das nun der Big Bang in Richtung Umweltschutz.
Fühlen Sie sich gegängelt? Ist das so ein praktisches Beispiel?
Ja. Genauso wie mit ISO 9000 fühlte ich mich auch total gegängelt, weil, also vielleicht fühle ich mich das, weil wir hatten damals schon saubere Prozesse, wir konnten damals schon vernünftig arbeiten, da brauchte ich kein ISO 9000. Klar hilft es, Prozesse zu definieren und Dinge vielleicht für alle gerade zu ziehen, aber das hatten wir auch vorher schon und auch mit dem CSRD. Da bin ich absolut bei. Wir werden das auch machen. Und ich möchte auch dieses Jahr zum Jahresende, dass wir uns das erste Mal prüfen lassen. Da will ich auch als Marktführer vorne dabei sein. Aber die Art und Weise, wie man das solche Dinge aufs Auge gedrückt kriegt, finde ich einfach unmöglich.
So, apropos Marktführerschaft, wagen wir noch einen Blick in die Zukunft. Was hält diese vor, Herr Kaiser? Haben Sie noch Träume, Pläne? Widmen Sie sich dem Thema Nachfolge oder sind wir noch gar nicht so weit? Was ist mit Ihren Kindern? Wo schauen Sie hin?
Als erstes fahre ich gerade durch Europa und suche einen Jungbrunnen, wo ich reinspringen kann. Weil das macht mir alles so viel Spaß, da will ich die nächsten 50 Jahre gerne weitermachen. Aber ich weiß ja, dass das nicht geht. Leider nicht. Und meine Kinder stehen beide in den Startlöchern. Sowohl meine Tochter, die ist mit dem Studium fertig. Die arbeitet in München im Augenblick in der Unternehmensberatung. Mein Sohn ist gerade dabei, so seine letzten Klausuren zu schreiben, auch BWL. Arbeitet auch beim Wirtschaftsprüfer, macht da auch so eine duale Ausbildung. Und beide haben gesagt, Papi, wir würden gerne ins Unternehmen kommen. Und ich habe vor 2 Jahren ein Projekt Enkelfähigkeit losgetreten bei uns im Haus, das den Übergang in nicht nur in die nächste Generation, sondern auch vielleicht in die übernächste Generation gestalten soll. Weil es wäre ja nicht schöner, als wenn diese Familie, die nächste Familie und kommende Generationen Spaß hätten, so ein mittelständisches Unternehmen weiterzuentwickeln, vielleicht zu vergrößern oder auch halten, ist ja in heutigen Zeiten schon eine riesige Aufgabe für ein Familienunternehmen, es überhaupt zu halten, aber vielleicht auch weiterzuentwickeln. Und von daher habe ich eine Führungsholding initiiert mit einem guten Management. Ich habe einen Geschäftsführer für Kaiser eingestellt und habe einen Geschäftsführer auf Gruppenebene eingestellt, die, na gut, ich werde jetzt 67, mich auch ein bisschen unterstützen, mir auch gewisse Dinge abnehmen. Ich will auch meine Verantwortung auf verschiedene Schultern legen, dass nicht alles so, wie es heute ist, an mir hängt und klebt und jeder guckt, was sagt Burkhard Kaiser. Und da sind wir sehr weit und wir haben diese Unternehmensholding und diese Führungsholding letztes Jahr initiiert und dieses Jahr ist so unser Übungsjahr und im nächsten Jahr wird das dann scharf geschaltet und die Mannschaft ist eben mit auch dafür da, meinen beiden dann mitzuhelfen, den Einstieg hier in die Wand zu schaffen. Und das wissen alle und da freuen sich auch alle drauf, dass wir dieses Unternehmen gemeinsam dann in die nächste Generation bringen können.
Toll, das klingt wunderbar. Und hoffen Sie sich insgeheim auch ein bisschen Zeit, dass Sie dann wieder Ihren Fahrkünsten etwas Freiraum schenken können? Haben noch so Rallye Dakar oder steht da noch irgendwas am Horizont, was Sie machen wollen?
Nee, also Motorsport in dem Sinne nicht mehr, aber vielleicht wieder im Januar nach Schweden auf den zugefrorenen Seen ein bisschen rumdriften, das könnte mir doch wieder Spaß machen. Je Oller, je Dollar, ich weiß das. Naja, aber dann auch wirklich hier die Mannschaft machen zu lassen, wirklich den Einstieg meiner Kinder noch zu begleiten und auch Wissen weiterzugeben. Aber jetzt auch dann auch mal mehr Zeit für meine Frau, mich und Freunde zu haben und vielleicht jetzt doch auch mal ein bisschen mehr zu reisen, als ich in der Vergangenheit gemacht habe.
Das waren schöne Schlussworte, lieber Herr Kaiser. Herzlichen Dank, dass wir ja heute bei Ihnen sein durften und diese spannenden Einblicke gewährt bekommen haben. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft.
Ja, herzlichen Dank und schön, dass Sie hier waren. Freut mich, dass ich an diesen Pioniere wie wir auch mit teilnehmen durfte. Hochinteressant. Dankeschön.